NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Es war kein schönes Leben, aber es war unser Leben. Wir hatten Hoffnungen und Träume, spielten Karten am Wochenende oder ein Ballspiel. Wir haben uns auf Sachen gefreut, kleine Sachen, die vielleicht nicht der Rede wert waren, aber für uns waren sie enorm wichtig.
Klingt ein bisschen nostalgisch nach einer Art Klassentreffen. Aber es war doch ein Treffen der etwas anderen Art, vor wenigen Tagen auf der berühmt-berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz. Denn dort trafen sich sozusagen die Ehemaligen, und zwar von beiden Seiten. Ehemalige Gefangene und ehemalige Gefängniswärter. Gegen Ende dieser Sendung ein paar Eindrücke von diesem ungewöhnlichen Treffen. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Der größere Teil der Sendung spielt im Jahr 1968. Zum einen blicken wir zurück auf ein ganz bitteres Kapitel, auf die Niederschlagung des Prager Frühlings vor 50 Jahren. Zum anderen beleuchten wir die westlichen 68er und ihre intellektuellen Helden, Theodor W. Adorno und Herbert Marcuse. Außerdem Notizen über die Sozialdemokraten und ihr Verhältnis zur Geschichte. Anlass ist die Auflösung der historischen Kommission der SPD, die einst Willy Brandt ins Leben gerufen hatte. Prag 1968. Das ist ein geschichtliches Kapitel, das mit größten Hoffnungen verknüpft war und mit tiefster Depression. Die Hoffnungen ruhten vor allem auf Alexander Dubček, dem Reformkommunisten, der zeigen wollte, dass es einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz geben kann. Tatsächlich veränderte sich innerhalb weniger Monate die gesamte Atmosphäre in der damaligen Tschechoslowakei. Es wurde frei diskutiert, die Zeitungen schrieben Dinge, die zuvor undenkbar waren. Auch eine Reform der Staatswirtschaft wurde angepeilt, mit mehr Spielraum für private Initiativen. Das eben war der legendäre Prager Frühling 1968. Die große Frage allerdings war, wie lange die Sowjetunion dieser Entwicklung zusehen würde. Als führende Macht im damaligen Ostblock konnte sie kaum zulassen, dass ein Land einen anderen Weg geht und womöglich das ganze Gefüge des Warschauer Paktes zum Einsturz bringt. Und so rollten am Ende die Panzer, vor 50 Jahren, in der Nacht vom 20. auf den 21. August. Unter Moskauer Führung marschierten Streitkräfte von 4 Staaten in der CSSR ein.
An den Morgen des 21. August 1968 erinnern sich die älteren Menschen in Tschechien, als wäre es erst gestern gewesen. Die Journalistin Lida Rakušanová zum Beispiel, damals eine 20-jährige Studentin.
Ich war in meiner Geburtsstadt Budweis und meine Mutter weckte mich um 5 Uhr in der Früh, hat geweint und hat nur immer gestottert, wir werden schon wieder besetzt.
Seit dem Vorabend sind Truppenverbände des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei einmarschiert. In der ersten Welle 200.000 Soldaten aus der Sowjetunion, Ungarn, Bulgarien und Polen. Am Ende ist es eine 500.000. Sie sollen die Reformkommunisten stürzen und helfen, eine Moskau-treue Regierung zu installieren. Alena Wolfowa, damals 19 und Mitarbeiterin des staatlichen Außenhandels.
Am nächsten Tag standen die Panzer überall. Da saßen ein paar junge Burschen, 16, 17, unaufgeschlafen, ungewaschen, total müde, mit solchen Kalaschnikow. Jeder Kalaschnikow hat geguckt, aus welchem Eck irgendein Faschist oder was herauskommen sollte.
Das war eine Invasion, wie man sie wahrscheinlich auf den Militärakademien lehrt und lernt,
sagt Jindřich Mann, Autor, Filmemacher und ein Enkel des Schriftstellers Heinrich Mann.
Und die wurde prima durchgeführt. Also insofern haben die das alles so gemacht, wie man sich das vorstellt, wie man ein anderes Land besetzt, besonders wenn sich das Land nicht wehrt.
Parteichef Alexander Dubček, Ministerpräsident Černík und 3 weitere Mitglieder der politischen Führung werden verhaftet und in die Ukraine gebracht. Allerdings, Tschechen und Slowaken nehmen die Okkupation ihres Landes nicht einfach so hin. In Prag versammeln sich tausende Menschen auf dem Wenzelsplatz und demonstrieren gegen die Okkupation. Als mehrere Panzer Richtung Rundfunkgebäude vorrücken, stellen sie sich dazwischen und errichten Barrikaden. René Böll, damals mit seinem Vater Heinrich Böll zufällig in Prag, ist Augenzeuge.
Die Panzer standen hier, als ich kam, um 5, 6 bestimmt. Wurde geschossen und ein Panzer ist da explodiert, auf der Ecke, meine ich, wäre das gewesen. Oder 2 brannten, sind von den Leuten in Brand gesteckt worden.
Die Soldaten feuern zunächst mit ihren MGs über die Köpfe, dann zielen sie tiefer. 15 Menschen kommen vor dem Rundfunkhaus ums Leben. Das Gebäude wird besetzt, aber der Rundfunk wird damit nicht zum Schweigen gebracht.
Das war der springende Punkt der nächsten 7 Tage. Dass dies nicht glückte und dass das Land mehr oder weniger vom Rundfunk und Fernsehen regiert wurde.
Auf die Okkupation reagieren Tschechen und Slowaken mit passivem Widerstand. Ein Generalstreik wird ausgerufen. Im ganzen Land werden Straßenschilder abmontiert, um den Truppen die Orientierung zu erschweren.
Also die Menschen waren verblüfft, dass es überhaupt möglich war. Überall waren plötzlich die Flugblätter. Lenin, wach auf, der Brezhnev ist wahnsinnig geworden. Oder geh nach Haus, Ivan. Die Natascha hat einen anderen oder so unter dem Motto. Na, die Russen haben nur geguckt, was, sowas haben die nicht erwartet.
Bierz domu, Ivane, czeka te Natascha.
Das Hauptgefühl, was man hatte, war, das erkenne ich nicht an, was hier stattgefunden hat. Das erkenne ich nicht an. Das kann nicht sein, dass damit jetzt das, womit wir bis jetzt gelebt haben, zu Ende ist.
Politisch wird die Okkupation ein Fiasko. Die Gremien der Kommunistischen Partei wie auch die Nationalversammlung stehen zu der verschleppten politischen Führung um Dubček. Der Moskau-treue Flügel der KPÇ will eine neue Regierung durchsetzen, aber Ludwig Svoboda, der Staatspräsident, weigert sich, sie zu ernennen. Er fliegt stattdessen nach Moskau, um die 5 Entführten zurückzuholen.
Ja, wir haben nur uns gesagt, dass hoffentlich die nicht weich werden in Moskau.
Das war der Punkt der Niederlage. Das habe ich auch ziemlich schnell begriffen.
3 Tage dauern diese sogenannten Verhandlungen in Moskau. Ein Geheimpapier legt fest, die Zensur wird wieder eingeführt, die Reformen werden kassiert und in der CSSR werden auf Dauer sowjetische Truppen stationiert. Mit einer Ausnahme unterschreiben alle beteiligten tschechoslowakischen Politiker dieses Papier, auch Alexander Dubček. Dubček erläutert nach der Rückkehr in Rundfunk und Fernsehen die Moskauer Abmachungen. Er bleibt im Allgemeinen, aber das Wort Normalisierung fällt.
Und indem der Dubček das aufgab, war das so, als wäre jetzt eine Festung gefallen. Dann war es klar, die haben gesiegt und das, was sie wollten, haben sie erreicht.
Nachdem ich in den 60er Jahren groß geworden bin, so erwachsen sozusagen, konnte ich mir gar nicht vorstellen, was dann gekommen ist, nämlich dieses widerliche Neostalinismus, das sich da verbreitet hat wie Pest und das bis heute die Leute kennzeichnet, die das damals erlebt haben.
Für die Menschen in der Tschechoslowakei stellt sich ab jetzt die Frage, sich anpassen oder auswandern. Zehntausende gehen außer Landes. Wer bleibt, muss entweder abschwören oder er wird sozial deklassiert und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt. Wer gestern noch Professor war, ist heute Heizer. Journalisten werden Fensterputzer, Parteifunktionäre arbeiten bei der Müllabfuhr. Auch Alexander Dubček verschwindet nach einer Schonfrist in der politischen Versenkung und taucht erst 1989 wieder auf, während der Samtenen Revolution an der Seite von Václav Havel.
Die Zeit der Reformkommunisten war vorbei, der Kommunismus war vorbei. Insofern war die Zeit für ihn vorbeigegangen. Aber Symbol dieser kurzen Freiheit war er schon. Und mich hat er schon gerührt, als ich ihn da auf der Tribüne sah, sehr sogar.
Wie die politische Freiheit in der Tschechoslowakei vor 50 Jahren verloren ging, erst 2 Jahrzehnte später, 1989, konnten die Tschechen und Slowaken wieder politisch durchatmen, das war Peter Lange aus Prag. Wir bleiben im Jahr 1968, ein Jahr mit ganz unterschiedlichen Gesichtern. In Osteuropa, wie eben gehört, nahm der politische Frühling damals ein frostiges Ende. Für die Westeuropäer dagegen steht 1968 bis heute für einen politischen Aufbruch. Viel wird ja in diesem Jahr über die damals rebellierenden Studenten gesprochen und geschrieben. Wenig dagegen über deren politische Vorbilder, intellektuelle Köpfe wie Theodor W. Adorno und Herbert Marcuse. Äußerst anspruchsvolle Denker, deren Werke damals mit Hingabe studiert wurden. Die 68er und ihre Helden, hören Sie Patrick Seibel über die intellektuelle Seite der Studentenbewegung vor 50 Jahren.
Die Ereignisse, die heute unter der Chiffre 68 bekannt sind, waren inhaltlich heterogen und verschiedenartig in der Form. Die Bandbreite der Rebellion reichte von kulturellen Phänomenen wie Mode, Musik und Selbstverwirklichung bis zu im engeren Sinn politischen Programmen gesellschaftlicher Emanzipation. Je überzeugter die rebellierenden Studierenden von ihren Theorien waren, desto ungeduldiger versuchten sie, diese in die Praxis umzusetzen. Exemplarisch dafür stehen die Geschehnisse im Pariser Mai 1968. Nach tagelangen Straßenschlachten zwischen einer martialisch auftretenden Polizei und tausenden Studierenden im Pariser Quartier Latin solidarisierte sich ein großer Teil der französischen Arbeiter mit den Studierenden. Ein Generalstreik legte das Land lahm und verursachte eine Krise der Fünften Republik. Die Ereignisse ließen die führenden Protagonisten des Protests das Gefühl für die politische Realität verlieren und erzeugten eine vorrevolutionäre Erwartungshaltung. Daniel Cohn-Bendit, deutsch-französischer Aktivist und einer der Anführer der Revolte des Pariser Mai, erklärte damals im deutschen Radio:
Ich glaube, unsere konkrete, ganz praktische Zielvorstellung ist eine Gesellschaft aufzubauen, die von Arbeiterräten einfach verwaltet wird. Das heißt, dass die Lohnabhängigen sich selbst verwalten. Nun, das will nicht gesagt werden, dass es das morgen zum Beispiel in Frankreich erreicht werden könnte, sondern das ist unser Ziel. Das bedeutet weiterhin, dass wir also Schritt für Schritt alle repressiven Institutionen unserer Gesellschaft zerschlagen müssen, um überhaupt das Ziel, die Herrschaft der Arbeiterräte und der Bauernräte und der Studentenräte einfach aufbauen zu können.
Wie Cohn-Bendit in Frankreich, so fühlten sich auch in der Bundesrepublik die Aktivisten um Rudi Dutschke, den anerkannten Wortführer der Studierenden, als politische Avantgarde mit der geschichtlichen Mission, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, ohne Autorität und ohne Kapitalismus. Theoretisch inspiriert waren die Rebellen von deutschen Denkern. Schon seit den 30er Jahren hatten sich im Frankfurter Institut für Sozialforschung Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und andere die Aufgabe gestellt, den Marxismus zeitgemäß weiterzuentwickeln und neu zu beleben. Dazu gehörte vor allem, die marxistische Fixierung auf die Ökonomie zu überwinden und auch psychologische und kulturelle Faktoren zu untersuchen, so Adorno.
Verhindert die Einrichtung der Gesellschaft automatisch oder planvoll durch Kultur- und Bewusstseinsindustrie und durch Meinungsmonopole die einfachste Kenntnis und Erfahrung der bedrohlichsten Vorgänge und der wesentlichen kritischen Ideen und Theoreme, lähmt sie weit darüber hinaus die bloße Fähigkeit, die Welt konkret anders sich vorzustellen, als sie überwältigend denen erscheint, aus denen sie besteht, so wird der fixierte und manipulierte Geisteszustand ebenso zur realen Gewalt, der von Repression, wie einmal deren Gegenteil, der freie Geist, diese beseitigen wollte.
Die Antwort der kritischen Theorie auf die Frage der ungebrochenen Stärke des Kapitalismus lautete im Kern, dieser wirke mit unsichtbarer Gewalt, habe über Mechanismen des Massenkonsums die Gedanken und Wünsche der Menschen erobert und sie auch mittels der Massenmedien manipuliert. Die jüdischen Denker der Frankfurter Schule waren vor dem Nationalsozialismus in die USA geflüchtet. Nach dem Krieg kamen Horkheimer und Adorno zurück. Ihr während des Kriegs gemeinsam geschriebenes Buch »Die Dialektik der Aufklärung« kursierte in Raubdrucken unter den Studierenden. Die Hauptthese: die abendländische Vernunft ziele im innersten Kern auf Herrschaft über Natur und Menschen. Sie schwebe prinzipiell in Gefahr, bei verkürztem Verständnis von Rationalität in den Mythos umzuschlagen und totalitär zu werden. Dem genialen Denker und brillanten Formulierungskünstler Adorno wäre es aber niemals in den Sinn gekommen, aus seinen Theoriegebäuden eine praktische Handlungsanweisung abzuleiten, ebenso wenig wie seinem Schüler Jürgen Habermas, dessen Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit« ebenfalls starken Einfluss hatte. Anders wirkte Herbert Marcuse. Er war nach dem Krieg in den USA geblieben und lehrte an verschiedenen Universitäten. In Deutschland war er weitgehend unbekannt. Das änderte sich schlagartig im Jahr 1964. Sein Buch »Der eindimensionale Mensch« elektrisierte eine ganze Generation. Die Hauptthese lautete, der zeitgenössische Kapitalismus manipuliere die Menschen bis hinein in deren geheimste Bedürfnisse und Wünsche.
Besonders natürlich durch das immer besser sich ausbildende Management of the Mind, gesteuerter technischer Fortschritt und gesteuerte Bedürfnisbefriedigung mobilisieren die Triebstruktur der Individuen für die Reproduktion des Bestehenden.
Marcuse blieb nicht bei solchen Thesen stehen. Er war gleichzeitig auf der Suche nach gesellschaftlichen Gruppen, die Träger einer Revolution sein könnten. Dies machte ihn für einige Jahre zur Ikone gerade der deutschen Protestbewegung. Für Aktivisten wie Rudi Dutschke schien jetzt tatsächlich der geschichtliche Augenblick gekommen, von der Universität aus die Gesellschaft zu verändern. Einer der ersten Angriffspunkte war dabei der Springer-Konzern. Waren die Blätter des Verlagsgiganten nicht das Paradebeispiel einer manipulierenden Bewusstseinsmaschine, wie aus dem Lehrbuch der kritischen Theorie?
Wir sind nicht mehr die 30, 40 Spinner, die irgendeinen Traum von einer fremden, ach so fernen Welt haben, sondern es ist ein tatsächlich hier an der Universität ein antiautoritäres Lager von 4.000 bis 5.000 Studenten. Wir sind dabei, mit der systematischen Kampagne für die Enteignung des Springer-Konzerns in die Bevölkerung zu gehen. Das ist eine weitere Verbreiterung, wo wir nicht mehr allein stehen, sondern gewisse Teile der Bevölkerung durchaus auch ein klares Unbehagen über die Situation an diesem Punkt der Gesellschaft haben, nämlich dem Punkt der funktionalen Beherrschung der Massen durch Manipulation. Dort haben wir aus der Minderheit tendenziell eine Majorität zu machen.
Es blieb aber nicht bei einer Kampagne. Bald flogen die ersten Steine. Für Theoretiker wie Adorno wurde damit eine rote Linie überschritten. Auch in seinen Texten war die Rede von falschem Bewusstsein, von richtigen und falschen Bedürfnissen. Aber, und das ist entscheidend, es habe niemand das Recht, darüber zu entscheiden, weder die Intellektuellen oder die Studierenden noch staatliche Institutionen, so Adorno.
Objektiv richtige und falsche Bedürfnisse ließen recht wohl sich unterscheiden, so wenig daraus auch irgendwo in der Welt ein Recht auf bürokratische Reglementierung abgeleitet werden durfte.
Gerade Adorno, der für viele seiner Studierenden eine Vaterfigur war, löste Erwartungen aus, die er nicht zu erfüllen bereit war. Forderungen an Demonstrationen teilzunehmen, wies er mit Humor aber bestimmt zurück. Als Aktivisten seine Vorlesung sprengten, reagierte er verstört. Die Besetzung seines Instituts beendete schließlich die Polizei. Dennoch verband ihn mit vielen Studierenden ein geradezu inniges Verhältnis. Sie seien wie die Kinder, so schrieb er einmal. Angriffe auf ihn und seine Kollegen als geistige Brandstifter wies er empört zurück.
Ich finde, dass eben doch die Tatsache, dass man uns nun quasi moralisch vorwirft, ihr habt diese Ideen in den Köpfen gehabt und die Studenten, die haben die dann verwirklicht und ihr Schweine, ihr identifiziert euch dann nicht einmal damit, dass das doch im Grunde dem Topos entspricht, dass der Gedanke, der möglicherweise unangenehme Konsequenzen hat, nicht gedacht werden kann.
Das alles erscheint heute sehr weit entfernt. Und doch ist es faszinierend, dass Gedanken und Argumente eine solche Kraft hatten, die Gesellschaft zu verändern. Doch schwer verständlich ist aus heutiger Sicht der Realitätsverlust, der die damaligen Aktivisten den engen Horizont der Universitäten mit der ganzen Welt verwechseln ließ.
Patrick Seibel über die Studentenbewegung vor 50 Jahren und ihre intellektuellen Vordenker. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Es war einmal eine stolze und selbstbewusste Partei, die älteste Deutschlands. Sie hieß SPD. Nun gut, so heißt sie immer noch. Aber wo ist ihr Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein in dem Sinn, dass man weiß, woher man kommt und wohin man geht. Jedenfalls ist es ein bemerkenswertes Zeichen, dass die SPD jetzt ihre historische Kommission auflösen will. Die gab es seit Anfang der 80er Jahre, damals ins Leben gerufen von Willy Brandt und Peter Glotz. Jetzt soll sie sang- und klanglos beerdigt werden. Offenbar kann sich die Parteivorsitzende Andrea Nahles nicht einmal zu einer öffentlichen Erklärung dieser Entscheidung durchringen. Nun mag es ja sein, dass diese Kommission in all den Jahren nicht gerade durch sprühende Gedanken und Impulse aufgefallen ist. Aber wäre das nicht eher Anlass für eine Reform gewesen, statt für eine Beerdigung dritter Klasse? Sabine Müller beschreibt den traurigen Fall.
War da was? Wer sich durch den Internetauftritt der Bundes-SPD klickt, könnte glatt den Eindruck bekommen, nein, da war gar nichts. Die Unterseite der historischen Kommission sieht aus wie immer. Der Besucher liest Folgendes.
Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Aufgaben der historischen Kommission, ihre Struktur und Arbeitsweise und lernen Sie ihre Mitglieder kennen.
Darüber, dass der SPD-Parteivorstand beschlossen hat, die HIKO, wie sie kurz genannt wird, abzuschaffen, findet sich keinerlei Information. Das passt zur generellen Schweigsamkeit der Parteizentrale bei dem Thema. Keine Pressemitteilung, kein Wort von Parteichefin Andrea Nahles in der Öffentlichkeit, seit sie vor fast 4 Wochen den Vorsitzenden der Kommission, Professor Bernd Faulenbach, telefonisch informierte.
Die Leute waren fassungslos, sprachlos in der Kommission und empört.
Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagt Faulenbach, als Hauptgrund für die Auflösung habe Nahles die Geldknappheit bei der SPD genannt. Die Bundespartei ist nach vielen schlechten Wahlergebnissen und teuren Parteitagen und Mitgliederbefragungen ziemlich klamm. Faulenbach meint, die 20.000 Euro, die die historische Kommission im Jahr koste, sollten sich die Sozialdemokraten aber unbedingt leisten. Er wirft der SPD-Parteispitze Geschichtslosigkeit vor.
Die sind immer im Heute. Die haben kein Gestern und deshalb leider auch kein Morgen. Und das ist eine Verkürzung, führt zu einer Kurzatmigkeit der Politik, die dann auch bedeutet, dass man Geschichte geringschätzt, aber zum eigenen Schaden.
Seit 1982 gibt es die HIKO, erdacht vom damaligen Bundesgeschäftsführer Peter Glotz, um die SPD zu stärken, die in einer schwierigen Phase war, von Flügelkämpfen aufgerieben wurde. Die Rückbesinnung auf die damals schon über 100-jährige Tradition der Partei sollte das sozialdemokratische Identitätsgefühl stärken. Seitdem stand die historische Kommission dem SPD-Parteivorstand als beratendes Gremium zur Seite, bei historischen Fragen, aber auch aktuellen Themen mit Geschichtsbezug. Innerhalb der SPD ist die Auflösung umstritten. Parteivize Ralf Stegner ließ wissen, er habe im Vorstand Bedenken geäußert. Der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gehrig erklärte, er sei fassungslos. Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee fordert, die Auflösungsentscheidung nochmal zu überdenken. Aber die schärfste Kritik kommt von außerhalb der Partei. Ein offener Brandbrief von Historikern, Jungen und Alten, hat inzwischen mehr als 800 Unterzeichner. Paul Nolte ist dabei, Rebecca Habermas, Jürgen Kocker. Der Brief, initiiert von der Historikerin Christina Morina, trägt den Titel »Keine Zukunft ohne Geschichte«. Darin heißt es unter anderem:
Als Historikerinnen und Historiker mit oder ohne SPD-Parteibuch halten wir diesen Schritt für einen schweren politischen Fehler. Wir fordern Sie auf, revidieren Sie diesen geschichts- und gegenwartsvergessenen Beschluss.
Die Historiker argumentieren, die Kommission und die geschichtlichen Erfahrungen der Sozialdemokratie würden gerade in der aktuellen politischen Lage mit starken rechtspopulistischen Kräften, die das liberale Gemeinwesen gefährdeten, dringend gebraucht. Aber auch der Brandbrief selbst ist inzwischen in die Kritik geraten, weil er kein Wort zum Zustand der Kommission verliert. Nicht nur SPD-intern wird sie oft als überaltert, wenig produktiv und reformunwillig beschrieben. Vielleicht schweigt Parteichefin Nahles auch deshalb, weil sie nichts Gutes über die Kommission zu sagen hätte. Nach Nahles Plänen soll sich Parteischatzmeister Dietmar Nitan gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung um die Pflege des SPD-Geschichtsverständnisses kümmern. Kritiker sagen dazu, das könne die Arbeit der Kommission nun wirklich nicht ersetzen. Und sie warnen die SPD. Ohne Wissen um die Vergangenheit lasse sich keine Zukunft gewinnen. Aber genau darum, noch eine Zukunft als Volkspartei zu haben, kämpft die SPD gerade.
Sabine Müller über die Auflösung der historischen Kommission der SPD. Alcatraz, die Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco, ist ein Mythos. Berühmte Filme wurden hier gedreht, unter anderem mit Burt Lancaster und Clint Eastwood. Irgendetwas an dieser kleinen Felseninsel hat die Fantasie mehr angeregt als bei anderen Haftanstalten. Vielleicht ja die schlichte Tatsache, dass die Gefangenen hier in Sichtweite zum wunderbaren San Francisco lebten und doch keine Chance hatten, dorthin zu gelangen. Man weiß nicht genau, wie viele Häftlinge, die dennoch die Flucht gewagt haben und die Mauern überwinden konnten, am Ende in den eiskalten Strömungen der San Francisco Bay ertrunken sind. Schon 1963 wurde der Gefängnisbetrieb auf Alcatraz eingestellt, aber noch leben einige wenige Menschen, die dort als Häftlinge einsaßen, andere, die sie bewachten, und sogar einstige Kinder von Wärtern, die dort aufwuchsen. Am vorigen Wochenende traf sich die illustre Gesellschaft zu einer Art ehemaligen Treffen. Nicole Markwald war dabei.
Good morning, Alumni. Welcome back to Alcatraz Island. We're going to have everybody gather on the dock for just a quick minute.
Park Ranger John Cantwell begrüßt enthusiastisch eine Bootsladung Besucher. Es ist eine besondere Gruppe, die sich nun zum letzten Mal auf Alcatraz trifft. Knapp 7000 Touristen kommen in der Sommersaison jeden Tag nach Alcatraz. Doch für diese Männer und Frauen war die Insel zumindest eine Zeit lang das Zuhause. Sie haben hier als Gefängnisaufseher oder Leuchtturmwärter gearbeitet oder sind hier aufgewachsen, weil die Eltern beim berühmten Gefängnis angestellt waren. So war der Vater von Phil Dollison als Gefängniswärter tätig.
Oh, it was a wonderful place to grow up.
Es war wunderbar, hier aufzuwachsen. Ein sicherer Ort. Wir haben keinen Gedanken an die Häftlinge verschwendet. Unsere Väter haben schließlich auf sie aufgepasst. Zur Schule gingen die Kinder in San Francisco. Ihren Schulweg erledigten sie per Fähre. Auch der Vater von Julian Potts Schlemmy bewachte die Insassen. Sie hat Erinnerungsstücke und Fotos dabei.
I've got my dad's personnel file too. It has some great letters in here from wardens.
Darunter eine Liste der Insassen. Auf Blättern nur etwas größer als Spielkarten sind Häftlingsnummer, Name, Verbrechen und Strafe notiert. Zusammengehalten wurde der Stapel von einem Gummi, den der Aufseher beim Rundgang am Handgelenk trug. Seine Nummer, die wird Bill Baker nie vergessen.
1259, yes.
Auch für ihn war Alcatraz ein temporäres Zuhause. Er kam 1957 als 23-Jähriger auf die Insel.
I was in prison, a state prison in Oregon to begin with when I was 18 years old for stealing a car.
Schwerer Diebstahl hatte ihm in Oregon eine Gefängnisstrafe eingebracht. Mehrfache Ausbrüche führten dann dazu, dass er nach Alcatraz verlegt wurde. Hier verzichtete er auf den Versuch.
Ich hatte nur noch 3 Jahre abzusitzen. Ich habe es zwar geliebt, auszubrechen, aber ich wollte nicht sterben.
Von 1934 bis 1963 wurde das Gefängnis betrieben. 36 Männer versuchten den Ausbruch. Entweder sie ertranken, wurden gefasst oder erschossen. 5 Personen sind bis heute verschollen. Alcatraz war speziell, erzählt Baker. In anderen Gefängnissen habe es Kurse gegeben, man konnte sich weiterbilden, hatte Ansprechpartner, beschreibt der mittlerweile 85-Jährige. Hier musste jeder allein zurechtkommen. Auch Andy Ramirez ist mit seiner Frau zum letztmalig stattfindenden ehemaligen Treffen aus Arizona angereist. Zwischen 35 und 80 Kinder lebten zeitweise auf der Insel. Er war eines davon. Mir war das lange peinlich. Auf meiner Geburtsurkunde steht nämlich Alcatraz als Geburtsort. Ich habe lange anderen einfach nur gesagt, dass ich in Kalifornien geboren wurde. Nun sitzt er an einem Vierertisch in einer Zelle. Auf dem langen Flur sind Tische mit Snacks und Getränken aufgebaut. Bei Zimtschnecken und Orangensaft erinnern sich die Besucher an diesen besonderen Lebensabschnitt. Für Bill Baker war Alcatraz nicht die letzte Station. Er verbrachte viele weitere Jahre in Gefängnissen, hauptsächlich wegen Scheckbetrugs. 2011 kam er zuletzt frei. Ein Jahr später veröffentlichte er ein Buch über seine Zeit hier.
Es war kein schönes Leben, aber es war unser Leben. Wir hatten Hoffnungen und Träume, spielten Karten am Wochenende oder ein Ballspiel. Wir haben uns auf Sachen gefreut, kleine Sachen, die vielleicht nicht der Rede wert waren, aber für uns waren sie enorm wichtig.
Auch wenn es das jährlich organisierte Treffen nicht mehr geben wird, will Baker weiter nach Alcatraz kommen. Er kann schließlich jederzeit wieder gehen.
Nicole Markwald über ein ehemaligen Treffen auf Alcatraz, wohl das letzte dieser Art, weil es nur noch wenige gibt, die die Gefängniszeit bis 1963 selbst erlebt haben. Und mit diesem etwas ungewöhnlichen Ausflug in die Bucht von San Francisco endet für heute das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.